ARD.
Mit Anfang Engelke und Christian, Jesus im Winter früh. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling? Entschuldigung. Entschuldigung.
Ja, alles klar, Anke, du warst kurz mal weggegangen, deswegen war ich verwirrt. Plötzlich gingst du aus dem Bild, wir sind ja per Video miteinander verbunden. Mhm. Aber du hast dir noch eine kleine Decke geholt, damit du nicht frieren musst.
Hier ist die Heizung aus.
Okay,
und schlecht. Und jetzt ist es bitterkalt.
Ja, zum Glück haben wir aber auch wieder eine relativ warme Periode gerade.
Ja.
Es sind nicht -3 Grad.
Ja, ich beschwere mich nicht.
Also das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte.
Bin ich so ein bisschen weihnachtlich für dich. Schauen Sie.
Ja. You are in the most almighty Christmas groove.
I am. And I'm not wearing my Christmas sweatshirt.
Ja, wir sind wahnsinnig spät dran jetzt gerade. Es ist kurz vor Mitternacht ungefähr. Mhm. Also nicht ganz, etwas früher schon noch. Wir wollten heute mit Sebastian Jacobi, dem Quizgott, sprechen.
Oh nein.
Ja, und das war für ihn etwas zu spät, weil er Termine hatte, natürlich. Aber er hat uns eine kleine Sprachnachricht hinterlassen.
Oh, wie schön.
Genau, und die hören wir uns gemeinsam an.
Ja.
Denn Sebastian hat ein neues Buch auch rausgebracht. Mhm. Und das passt einfach sehr gut zu Weihnachten. Das ultimative Weihnachtsquiz.
Sehr gut.
Und da gibt es ein paar Fragen für uns.
Okay, gut.
Ich habe noch nicht abgehört. Ich weiß noch nicht, was kommt.
Genau. Lieb ich jetzt schon.
Und ich finde, und das ist auch so ein Ding, das kann man, wer uns jetzt am Montag schon gleich hört, 23. Dezember, das kann man noch bis morgen Mittag, 24. Dezember, besorgen.
Und verschenken.
Um mit der Familie ein bisschen Spaß zu haben.
Sehr gut.
Also Spaß mit der Familie. Mhm. Okay, dann gehe ich mal rein in die Sprachnachricht.
Ich finde das ja jetzt schon auch wieder so genial, dass du jetzt irgendwas drückst und da kommt die Sprachnachricht von ihm.
Ja, ne?
Wenn es klappt.
So, dann gucken wir mal, ob das alles klappt. Achtung.
Lieber Anke, lieber Christian, ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit 2024 mit viel Gesundheit, vielen Geschenken natürlich und allem Gutem. Und das Ganze wünsche ich auch euren Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber als euer Quizgott in Residence habe ich natürlich auch Fragen mitgebracht. Und zwar Fragen aus meinem neuen Weihnachtsquizbuch, das ultimative Weihnachtsquiz. Wir beginnen mit einer Musikfrage.
Ja.
Do They Know It's Christmas ist ein Benefits-Lied von Band Aid aus dem Jahr 1984, das dazu beigetragen hat, Geld für die Opfer der damaligen Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Nennt bitte einen der beiden Autoren des Songs Do They Know It's Christmas?
Okay. Do They Know
It's... Ja, es gibt zwei mögliche Antworten hier.
Du musst stoppen,
Entweder
Stimmt, da war er schon.
Ich sage Quincy Jones.
Moment, aber Do They Know It's Christmas?
Ach so, das war das Britische.
Ja, Shit. Das Britische.
Okay, dann Bob Geldof.
Bob Geldof ist auf jeden Fall der eine.
Aber mit ist er nicht nur der Initiator?
Ja, also Frage ist, war Michael Jackson, nee, der war da nicht dabei. Das waren wirklich nur britische Künstler.
Ist nicht Phil Collins mit der Concorde so geflogen, dass er bei beiden dabei, nee, bei irgendeinem Live Aid.
Das war Live Aid. Aber okay, Band Aid, Do They Know It's Christmas. Also George Michael ist ja dabei. Oh Gott, das ist so lange her, ich krieg die schon gar nicht mehr zusammen. Aber alles britische Stars.
Könnte Bono das geschrieben haben? A Christmas Time. Ich weiß noch genau, welche Passage er singt. Mm-hmm. Könnte der da das geschrieben?
Young war der hat, glaube ich, angefangen, ne? It's Christmas Time.
Ja, das war Paul Young.
Das war Paul Young.
Ja, aber du, was
aber
war die Frage?
Nicht geschrieben.
Wir sollen einen der beiden Komponisten nennen, ja? Es geht um die Komposition.
Ja.
Okay, nichts um Leute zusammentrommeln, denn ich habe ein bisschen Schiss, dass Bob Geldof nur die Leute zusammengesucht hat, aber nicht den Bums geschrieben hat.
Aber wer hat das komponiert? Ich meine, Elton John? Nein. Ja, wir beiden.
Wir sagen Bob Geldof.
Stehen ein bisschen auf dem Schlauch.
Und ich sage Bob Geldof. Nee, du sagst Bob Geldof, ich sage Bono von U2. Was hältst du davon?
Ja, aber Geldof hat. Ja. Ja, ich glaube trotzdem, dass Geldof dabei war.
Okay.
Okay, dann gucken wir mal gerade.
Dann habe ich euch eine sprachliche Frage.
Ach so, da war schon gleich die Antwort mit dabei. Achtung, da müssen wir noch zurückspulen.
Mögliche Antworten hier. entweder Bob Geldof, der als Sänger der Boomtown Rats sehr bekannt geworden ist, oder Mitch Ure, der bei Ultravox erfolgreich war.
Natürlich,
ich glaube, es war Mitch Ure.
Das war Mitch Ure.
Ja.
Okay. Oh, wir müssen schnell sein. Ich muss aufpassen, denn er hat in eine Nachricht sowohl Frage als auch Antwort. Okay. Da muss ich den richtigen Moment abpassen. Ich habe ja noch nicht reingehört. Mhm. Gut, da haben wir schon mal, ja, das haben wir schon mal.
Aber wir wissen doch jetzt nicht, wir wissen noch nicht, was die richtige Lösung ist.
Doch, es war entweder Bob Geldof oder Mitch Ure.
Okay.
Die beiden haben es zusammen.
Also wir durften nicht auswählen. Und okay, jetzt habe ich es verstanden.
Ja,
okay.
Geht weiter.
Dann habe ich euch eine sprachliche Frage mitgebracht. Okay. Was nennt man in Australien Kris Kringle, in Spanien Amigo Secreto, auf den Philippinen Monito Monita und zumindest in Teilen Österreichs Engerl und Bengerl?
Ich weiß es.
Und natürlich muss die Antwort einen Bezug zum Weihnachtsfest haben.
Ja.
Okay, Engerl und Bengerl, das finde ich super. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei Dingen auf jeden Fall. Zwei Dinge, die zusammengehören.
Ich glaube, es ist Christkind. Aber Engerl und Bengerl, nee, shit.
Monita, Monita, klingt gar nicht wie das Christkind, oder? Und was war das erste nochmal?
Curly Whirly. Ich hätte ja gesagt, erst als der Hinweis kam, hat mit Weihnachten zu tun, habe ich meine Meinung geändert. Bis dahin wollte ich sagen, Liebhaber, Liebhaberin.
Ja. Und der Weihnachtsmann und König Ruprecht können es ja auch nicht sein.
Nee,
das klingt nicht Monita, Monita. Mm-mm. Wobei Monita, es heißt irgendwie der ermahnt vielleicht. Oh. Monire, ermahnen vielleicht.
Ist es mit M oder mit B wie Bertha, Bonita?
Ich glaube mit M.
Okay.
Ich glaube mit M wie Blumenstrauß.
Also ich sage mit M wie Blumenstrauß?
Ich wollte nur hören, ob du noch wach bist.
Ich bin immer wach.
Du bist wach, voll wach.
Ich bin voll wach.
Aber Engel und Bengel, ich meine Engel und Bengel sind also zwei.
Bengel. Wer sind das? Aber dann ist es vielleicht wirklich das Christkind und Knecht Ruprecht. Der Bengel ist der Knecht Ruprecht und das Engel ist das Christkind. Was hältst du davon?
Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
Mhm.
Die Antwort hierauf lautet Wichteln. Ob mit oder ohne Schrott spielt keine Rolle.
Nee. Ach, das ist ein Verb. Das war ein Verb.
Ja, das hätte ich auch nicht gewusst.
Das war ein Infinitiv.
Wichteln. Schrottwichteln. Das ist so. Wann hast du das letzte Mal Schrott gewichtelt?
Na, das ist offenbar so lange her, dass ich mich nicht daran erinnern kann.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe.
Ja, wir machen das bei uns traditionell in der Familie am ersten oder zweiten Weihnachtstag.
Mhm.
Und da sind manchmal schon ein paar richtig coole Sachen dabei. Wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo sie das her hatten, aber eine Parkscheibe von Breaking Bad.
Hast du das bekommen?
Oder war das ein Eiskratzer? Ich glaube, es war eine Parkscheibe. Ja, und da stand Breaking Bad drauf. Ja, ich glaube schon.
Aber das ist doch was für dich. Wir mochten doch Breaking Bad.
Ja, natürlich.
Mit
Bryan Cranston. Alrighty. So, und dann kommt hier noch die Frage Nummer 3.
Mhm.
Alle guten Dinge sind 3. Meine dritte und letzte Weihnachtsfrage, die verdeutlicht so ein bisschen die großen Zahlen, die auch mit dem wunderbaren Weihnachtsfest verbunden sind. Im Jahr 2020 wurden ca. 2,1 Millionen Weihnachtsbäume nach Deutschland importiert. Ungefähr 91% dieser Bäume kamen aus welchem deutschen Nachbarland?
Ich wollte gerade erst sagen Norwegen, weil so die Tannen werden ja aus Norwegen geholt, aber das ist kein
Polen
Nachbarland.
Okay.
Ist ja kein Nachbarland.
Und deutschsprachig muss es sein.
Hat er gesagt?
Sagt er deutsches Nachbarland? Also ein Nachbarland von Deutschland, oder?
Ja, ich glaube schon. Okay, dann also Dänemark? Aber sind in Dänemark so viele
Polen.
Bäume?
Ich sag wirklich Polen.
Wirklich?
Polen,
aber
oder?
91%. Mhm. Fast jeder Weihnachtsbaum.
Ja.
Okay, Österreich, Schweiz wird es nicht sein.
Ich kaufe ja immer einen im Topf.
Aber einen echten.
Einen echten im Topf und der wird dann irgendwo eingepflanzt.
Polen.
Ich sag Polen.
Und was ist mit der Tschechei oder so? Tschechien?
Stimmt, Tschechien. Auch viele Wälder.
Tschechien hat sehr viele Wälder. Die Slowakei hat, die Karpaten sind, glaube ich, auch in der Slowakei.
Was ist die Hauptstadt von der Slowakei? Ich habe da so eine super Eselsbrücke
sag
gebaut.
Sag mal, welche das ist.
Bratislava.
Das ist natürlich Bratislava Lava.
Denn Bratislava Lava. Und du musst nur bei Kai, du musst dir nur überlegen, ob Kai, bei mir war das immer Kai Lentroth von Ladykracher, ob der für mich ein guter Lava wäre. Und dann habe ich immer gesagt, weißt du, Slowakei, Bratislava Lava. Verstehst du? Das ist die Eselsbrücke. Kennst du Kai? Du kannst an Kai Schumacher denken, ob der für dich in Frage käme als Lava Lava. Und schon weißt du, Slowakei, Bratislava.
Ja. Habe ich dir vorhin geschrieben, dass wir Ende Januar...
Ja, dass wir da hingehen.
Zu Kai wollen, ja.
Mit Gästen? Schumacher? Mit Gästen. Und wo spielt der?
Das weiß ich nicht. Irgendwo in Duisburg.
Duisburg, ja, da fahren wir hin. Da verpassen wir einen Zug, aber kommen noch rechtzeitig.
Ja, und weißt du, wer vielleicht mitkommen könnte?
Mann oder Frau?
Wir haben ihn auch jetzt schon gehört in diesem Podcast heute.
Nein, der kommt mit, der Sebi?
Also er könnte.
Das ja, der wohnt wir, ja dort, natürlich.
Ja, der wohnt in Duisburg.
Und aber das, kennen wir den Sebis Musikgeschmack?
Nein, aber der ist ja sehr offen für alles. Und
das stimmt.
Ich hoffe, dass er mitkommt. Ich habe ihm gesagt, wir würden gerne ihm das zu Weihnachten schenken.
Ja, du bist ja so wahnsinnig aufmerksam.
Genau, jetzt, aber ich habe es vorhin erst geschrieben. Gucken wir mal, ob er mit dabei ist.
Aber wir
ist.
Könnten uns doch mit ihm treffen und ja, auf keinen Kaffee.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Schönen Abendessen. So, die Antwort.
Ja.
Ich denke immer, dass die Bäume aus Skandinavien kommen. Aber dann eher Schweden. Auf der anderen Seite ist das ein wahnsinnig weiter Weg. Es muss irgendwo über die Grenze sein. Die Zahl finde ich so erstaunlich. Aber gut, hier kommt die Antwort.
Ne?
Ja. Mhm. Ja, hier müssen wir nach Norden gehen. Denn das Nachbarland, das so viele Bäume zu uns liefert, war damals und ist, denke ich, immer noch Dänemark.
Chrissy, du hattest so recht.
Aber ist es nicht... Ja, aber Dänemark verbinde ich gar nicht mit Wäldern. Schweden, Norwegen, Finnland, ja. Aber ich hätte Dänemark nicht mit so vielen Wäldern verbunden. Hm. Und 91% der Weihnachtsbäume kommen aus Dänemark. Das ist so krass.
Das ist echt viel, ne?
Ich habe noch eine andere Zahl, die mich die Woche total beeindruckt hat.
Sag's mir.
Oder überrascht hat. Und
nennen
zwar,
Sie uns.
Wie viel Prozent der Deutschen, was glaubst du? Ja, das mache ich mal hier, den Quizgott.
Ja.
Wie viel Prozent der Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke in der Woche vor Weihnachten?
Das sind viele Menschen. Ich glaube, das sind 60%.
Ich muss kurz überlegen, wo ich es gelesen habe, aber ich habe es mir direkt so aufgeschrieben, weil ich so baff war. 2%.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist angelogen worden. Guck dir doch mal die Städte, die Innenstädte an.
Ich weiß, aber...
Wir waren doch jetzt in München. Die Leute drehen doch durch.
Ja, aber die meisten kaufen dann wohl 98%. Das sind die 2%, die du da siehst. Das sind ja auch viel, 2%.
Stimmt.
Aber die anderen 98% kaufen schon vorher. Mich hat die Zahl total überrascht.
Ja, mich.
Ich hätte gedacht, dass mindestens die Hälfte das macht.
Ich muss mal eben hier mein Besteck und das hinlegen.
Ja.
So, okay. Okay, da bin ich wieder.
Ich habe übrigens noch einen lustigen Ortsnamen gekriegt. Ich glaube, die standen bei Instagram. Unten unter unserem Instagram-Post mit dem lustigen Ortsnamen.
Ja.
Zum Beispiel Pumpernudel hatten wir ja dann aus Bayern.
Pumpernudel,
das
stimmt.
Das wäre super. Genau, ja. Und da kamen noch ein paar ganz schöne. Was ich ja auch immer zauberhaft finde, ist Kalifornien in Schleswig-Holstein.
Mit C oder mit K?
Mit K. Das liegt an der Ostsee.
Oh, das ist aber schön.
Kalifornien. Ich finde das total gut. Da gibt es Verlorenort in Brandenburg.
Lustig.
Sehr lustig ist Kükelün.
Kükelün?
Kükelün, das ist so süß, oder?
Süß.
Kükelün. Dann gibt es Moskau. Das ist ein Dorf in der Schweiz.
Okay.
Das heißt Moskau.
Okay.
So, und dann haben wir noch Bratwurst in Wuppertal. Das ist ein eigener Ortsteil.
Nächste Station, Wuppertal Bratwurst. Lustig.
Ich
war, von der Schweizer
oder?
Bahn.
Ey, ich finde das, auch lustig.
Sehr gut.
Genau, Bratwurst ist ziemlich klein. Da stehen auch nur ein paar Häuser. Man nennt das auch im Fachjargon Ortslage. Und trotzdem ist es ein eigener kleiner Ortsteil. Ohne Wurstbude allerdings.
Okay.
Aber es ist ein eigener kleiner
Lustig.
Ortsteil. Und gehört irgendwie zu Ullendal-West oder so. Aber Bratwurst. Nächste Station, Bratwurst.
Ich war mit Menschen ja jetzt in München, da wo wir uns auch gesehen haben.
Ja, wir haben uns in München gesehen die Woche, genau.
Die verschiedenen Stationen natürlich nicht kannten von den ÖPNV-Stationen. Und da sagte ein in meiner Begleitgruppe sagte dann jemand, müssen wir zum Odeonsplatz?
Odeonsplatz.
Süß, ne?
Ja.
Odeonsplatz, also steigen.
Ich war neulich auch ganz überrascht, als jemand zu mir sagte, ja, ich gehe noch zur Thalia-Buchhandlung.
Oh.
Und dann habe ich gedacht, Scheiße. Ach Gott. Und ich glaube, es war sogar jemand, der, genau, es war einer, der sogar Bücher schreibt, ein Autor.
Dann sagen wir das falsch seit Jahren?
Ja, und dann habe ich auch gedacht, ey krass, ich sag, wird das Thalia ausgesprochen? Ich sage immer Thalia. Ich auch. Und dann sagte er, ach so, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber er hat automatisch Thalia gesagt. Dann wiederum habe ich gedacht, dann müsste auch das Thalia Theater in Hamburg, wo du ja auch ab und zu mal
ja,
warst
war
in den letzten
neulich.
Jahren,
mhm.
müsste ja auch Thalia heißen. Und da heißt es doch eindeutig Thalia, oder?
Ja, das ist das Thalia Theater.
Ich glaube, dann heißt die Buchhandlung auch so.
Oh, ich weiß es nicht. Thalia. Das muss ja auch komisch sein für das Theater, dass dieser große Buchriese auch so heißt.
Ja gut, die haben sich das ja alle abgeguckt von irgendeiner griechischen Göttin.
Mhm.
Es ist ja nicht so, dass die das erfunden hätten.
Ja.
Also,
aber wer sagt
so.
Dann, ich behalte den Namen?
Ah, ja.
Gibt auf, denn wenn du das dann, wenn du das eingibst in irgendein so Suchgerät, weißt du, wer gibt dir das Theater, wer gibt dir die Buchhandlung? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich verschenke einen Thalia-Gutschein. Was heißt denn das jetzt? Für Büchers oder für Theaters?
Okay, ich guck mal gerade.
Wenn du das jetzt eingibst, was dann geschieht?
Ja.
Also außerhalb...
Nein, aber das ist natürlich der Buchladen. Der hat ja so tausendmal mehr. Ja, ist alles Buchladen. Ja, alles Buchladen. Theater ist, ja, eine kleine Geschichte.
Mhm.
So.
Du überlegst.
Ja, ich erzähle dir das jetzt. Das ist eigentlich eine ganz kuriose, mini kleine Geschichte, die ich noch erzählen möchte.
Okay.
Und zwar, vergangene Woche habe ich mit Romy Hausmann gesprochen. Das ist eine Thriller-Autorin.
Ja.
Ne, die hat damals.
Heißt die wirklich so?
Ja. Ja, die heißt Romy Hausmann.
Mhm.
Und die hat ja Liebes Kind geschrieben. Es sind zwei Wörter, wird aber Liebes Kind ausgesprochen.
Mhm.
Also ist nicht logisch.
Nein.
Aber es wird Liebes Kind ausgesprochen,
na klar.
Wird aber Liebes Kind geschrieben.
Mhm.
Okay, das wurde verfilmt für Netflix. Da hat sie dann einen Grammy haben sie gewonnen für die Verfilmung. Einen Emmy Award, einen
International Emmy.
Mhm. Das war vor kurzem. Und ich sprach mit ihr für meine Radiosendung.
Mhm.
Und sie hat eine ganz verrückte Sache gemacht. Sie hat keinen Thriller rausgebracht gerade, sondern sie hat ein Buch mit Gedichten rausgebracht. Alle auf Englisch.
Warum? Wow.
Weil, es ist eine lange Geschichte, aber Englisch nahm einen großen Teil in ihrem Leben ein. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall hat sie es auf Englisch gemacht, weil ihr da nicht so viele Wörter einfallen.
Hm.
Im Deutschen sagt sie, okay, da müsste ich doch immer, dann überlege ich, da habe ich so viel zur Auswahl. Und im Englischen hat sie das eben nicht. Und deswegen hat sie es gemacht. Sie wollte es so direkt haben. Sie wollte etwas in eine klassische Schreibmaschine tippen, ohne zu korrigieren. Das
cool.
Erste, was ihr einfällt, ohne zu korrigieren, so soll es bleiben. Und sie hat es gemacht auf dieser klassischen alten Schreibmaschine Princess Standard.
Mhm.
Ne? Und so heißt auch diese Collection, Poetry Collection.
Hast
Princess
du die gelesen?
Standard.
Hast
ja,
du das?
Natürlich, klar.
Okay.
Also sind auch ganz schöne, ganz zugängliche. So, das ist also die Geschichte.
Darf ich noch was fragen? Reimt sie? Oder macht
nein,
sie
nein, nein, sie reimt
okay.
nicht.
Mhm.
Ach Mensch. Ich weiß nicht, wo ich das Buch habe. Sonst
ich auch nicht.
Sonst könnte ich dir ein, zwei... Okay. Aber ich... pass auf, ich finde aber trotzdem welche.
Mhm.
Denn ich habe so ein Dokument, wo ich ein, zwei Sachen rausgeschrieben hatte.
Mhm.
Okay, sie hat zum Beispiel so ganz, ganz kurze Sachen.
Ja.
Eins heißt zum Beispiel einfach nur Random Number 7. As much as I've practiced... I'm still an amateur at saying goodbye. Ganz kurzes Ding. Das ist zum Beispiel von ihr. As much as I practiced, also so viel ich auch geübt habe, ich bin immer noch ein Amateur im Verabschieden. Dann gibt es, es gibt ein paar heiße Dinger. Da ist, sie hat übrigens, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, vielleicht sogar jetzt, als wir unterwegs waren, sie hat ja 17 dieser 52 Gedichte vertont mit Fortuna Ehrenfeld.
Richtig.
Ihre Lieblingsband, die gehen auf Tour jetzt.
Mhm.
Und sie liest die Gedichte.
Wow.
Und eines ist zum Beispiel Fuck Me to the Moon.
Fuck me to the moon.
Ja. I've traded a bottle for an apple and crushed my pills into fairy dust. I've learned to burn, even in winter, like a wildfire. Lit by nothing but a cigarette. The thought of death seems too abstract, yet the carbon monoxide thing makes me worry a little. So I made a wish on an eyelash, and one on my birthday too, for someone to come and snatch the matches out of my hands, to grab my head and pull my hair, and call my demons by their name, to kiss me to the stars and fuck me to the moon. So.
Das müssen wir eigentlich übersetzen. Mach nochmal und ich übersetze ja. Zeile pro Zeile.
Ja, ich kann sonst auch, ich habe es aber auch deutsch hier aufgeschrieben.
Okay, dann sag auf Deutsch.
Ich habe eine Flasche gegen ein, ich habe es gar nicht alles. Ich habe eine Flasche gegen einen Apfel getauscht und meine Pillen zu Feenstaub zermalmt. Ich habe gelernt zu brennen, selbst im Winter, wie ein Lauffeuer, entzündet von nichts als einer Zigarette. Der Gedanke an den Tod scheint zu abstrakt, doch das mit dem Kohlenmonoxid macht mir ein wenig Sorgen. Also habe ich mir etwas auf einer Wimper gewünscht und auch an meinem Geburtstag. Dass jemand kommt und mir die Streichhölzer aus der Hand reißt, meinen Kopf packt, an meinen Haaren zieht und meine Dämonen beim Namen nennt. Mich zu den Sternen küsst und mich bis zum Mond vögelt. Ich habe darauf gewartet. Auf diese
Entschuldigung. Ja.
Nur so viel dazu, du kriegst einen kleinen Eindruck.
Okay.
Geht um Liebe, es geht um Schmerz und dass sie verlassen wurde. Und sie hat es in einer wilden Zeit geschrieben und sie sitzt auch immer, sie sagt, sie ist exzessiv beim Schreiben. Mhm. Die sitzt dann gegen die Heizung gelehnt auf dem Fußboden und hat die Schreibmaschine auf ihrem Schoß
und ballert da
und schreibt. Und sie schreibt so besessen, dass sie nicht gemerkt hat, dass sie sich den ganzen Rücken verbrannt hat an dieser Heizung.
Nein.
Ja, weil sie sagt, das ist typisch ich, sagt sie. Ich kriege das nicht mit.
Ui.
Ja, also, das ist Romy, wie sie ihre Gedichte schreibt.
Und du wolltest mir vom Frauentausch etwas erklären. Ich weiß nicht, wir haben so viele Themen angerissen, als wir neulich zusammen waren. Dass da eine Frau oder ein Mann gebrüllt hat, jetzt halt die Klappe oder irgendwas ganz Schlimmes. Was war das nochmal?
Ja, das ist die schlimmste Folge von Frauentausch. Ich habe nur zwei gesehen. Sie hat die mit Erdbeerkäse geschnitten und die habe ich nicht gesehen.
Was ist denn Erdbeerkäse?
Da ist eine Frau, die sagte mir, was hast du im Kühlschrank, irgendwie Erdbeerkäse oder so. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich sie nicht gesehen habe. Das ist die zweite legendäre Folge. Die hat Romy geschnitten.
Okay.
So, die sie nicht geschnitten hat, das ist... Es sind einfach Menschen, die einem irgendwie ein bisschen leid tun, die auch ein bisschen einfacher sind, die komplett vorgeführt werden.
Das ist böse, ne? Ein böses
und,
Format.
Ja, und jetzt ziehen sie sich ein bisschen aus, dann tanzen sie voreinander rum, dann beklagt sie sich, dass da nichts Richtiges zu essen ist im Haus. Und ja, es ist irgendwie total schlimm. Und der eine, ich habe seinen Namen vergessen, der war dann irgendwann so aufgebracht und hat die Frau... von jemand anders, mit der er jetzt kurzfristig mal gelebt hat. Die haben ja Frauen getauscht. Und diese andere Frau, die bei ihm jetzt zu Hause ist, die ist ihm so auf die Nerven gegangen, dass er irgendwann sagt, halt, stopp, jetzt rede ich. Und das ist der Satz aus Frauentausch. Und die Folge ist so brutal. Wirklich, alle, die daran beteiligt sind, kommen in die Hölle.
Okay.
Weil das so schlimm ist. Sie versucht seitdem Karma-Punkte zu sammeln. Sie weiß, dass sie quasi gefährdet ist, aber sie versucht seitdem Karma-Punkte zu sammeln. Okay. Also sie hat das hinter sich gelesen. Aber es ist so, oh, ich möchte denen so gerne zeigen.
Halt, stopp, jetzt
halt,
rede ich.
Stopp, jetzt rede ich. Das ist so der klassische Satz.
Du nimmst auch so eine ganz andere Körper- und Kopf- und Mundhaltung ein, wenn du das sagst. Als sei das so, war das wirklich wüst oder war das einfach so hilflos? Na, ich muss es wahrscheinlich mal schauen, ne? Ist das schon in Deutschland bekannt, Halbstopp, jetzt rede ich?
Ja, er wird bezeichnet als Psycho-Andreas.
Oh nee.
Ja.
Das dann hat er Kummer.
Ach, das ist...
Weißt du, wenn Menschen Probleme haben, dann reden sie manchmal Unsinn.
Es sind viele legendäre Zitate entstanden, lese ich hier gerade bei YouTube.
Mhm.
Wie halt, stopp, dann jetzt hältst du deine Schnauze. Dann das Kinderzimmer bleibt so, wie es ist. Dann, es ist Obst im Haus.
Okay.
Dann sagt er irgendwann, sie ist eine hochnäsige Zicke.
Mhm.
Das ist Andreas.
Mhm.
Ja, es ist einfach, ja, okay. Es ist ganz schlimm. Reden wir über was anderes. Also, pass auf, warum ich dir das erzähle mit Romy Hausmann und dieser Princess Standard.
Yes, please.
Ich habe mich in Stuttgart mit ihr getroffen.
Mhm.
So, und ich komme zurück, 2 Stunden später, nachdem ich mit Romy gesprochen habe, komme ich zurück nach Hause in Baden-Baden und meine Frau sagt zu mir, weil sie irgendwie so aufgeräumt hat, guck mal, hier ist noch ein Brief für dich.
Mhm.
Von dir.
Wie?
Ein Brief, den ich bin nicht sicher, ob ich mal geöffnet hatte. Ich glaube ja. Mhm. Ich habe ihn aber komplett vergessen. Und ich denke, ach, das ist ja interessant. Brief von Anke. Von wann ist denn der? Auf jeden Fall von 2021.
Also gar nicht so alt.
3 Jahre. Und es ist quasi der erste Brief, den du mit deiner Princess-Schreibmaschine schreibst.
Denn die davor war nicht so schön.
Ja.
Und die ist ja wirklich schön. Und die
du hast das hinten auf diesem Papier geschrieben.
Ach ja.
Das ist so wie so eine militärische Landkarte.
Ja, das ist mein Schreibpapier. Ich nehm ja immer recyceltes.
Genau. Papier. Und
hast Glück, dass es nicht ein Drehbuch auf der Rückseite ist, denn manchmal schicke ich Menschen Briefe auf der Rückseite von Drehbuchseiten und dann wissen die schon Sachen, die sie nicht wissen dürfen, und dann kriege ich Ärger. Ja.
Aber jetzt stell dir das vor, ich spreche mit ihr über ein Buch, das sie auf dieser Princess Standard, diese alte Schreibmaschine, die sie auf dem Flohmarkt gefunden
Wahnsinn.
Hat, geschrieben hat. Sie liebt diese Maschine. Alles ist in dieser Schreibmaschine mit richtig fast schon schlechter Qualität, weil das so ausfranst, diese ganzen Buchstaben geschrieben. So, und ich komme nach Hause. Und ich entdecke einen Brief von dir, der 3 Jahre alt ist und der beginnt mit den Sätzen so. Du sollst natürlich sehen, wie der Look ist, eines mit der Maschine geschriebenen Briefes. Lieber BFF, so sieht das aus. Und ich muss sagen, dass mir das einfach 1000-mal besser gefällt als eine tote E-Mail, oder? Fragezeichen. Und ganz am Ende schreibst du, jetzt kennst du meine Prinzessin. Das ist wirklich ihr Name. Princess 300. Sei fest umarmt aus der Ferne. Das war die Corona-Zeit damals.
Oh nein, Corona-Post.
Aber jetzt guck doch mal. Und ich konnte mich an diesen Brief nicht mehr erinnern.
Oh.
Es war, als hätte ich ihn zum allerersten Mal bekommen. Einen Brief, 3 Jahre alt. Und jetzt, das ist doch Serendipity. Stell dir doch mal diese Situation vor. Das ist absurd.
Ja.
Ich habe den nicht die Woche vorher, nicht irgendwie 3 Tage danach. Ich komme nach Hause und kriege diesen Brief, der 3 Jahre alt ist, überreicht. Das ist total absurd.
Das ist aber sehr schön, Chris. Ich hatte jetzt mit was anderem gerechnet, dass du einen Brief von vor 20 Jahren findest, den ich dir mal geschrieben habe. Aber dass das so gut zur Princess passt, ist natürlich noch schöner.
Und das ist, und dieser Brief, der hat mir wirklich das Herz auch ein bisschen zerrissen.
Na, so.
Zerrissen ist sehr stark.
Ist im Mittelteil Trauriges?
Nee, aber das ist eigentlich ganz schön. Es ist gleich 1 Uhr, ich muss schlafen. Ich denke gerade viel an dich, weil mich das bekümmert, dass du zuletzt diese trüben Tage hattest. Weißt du, ich hatte ja mal so eine Phase.
Ja.
Und das ist so schön. Und dann ist es auch wirklich schön, wenn du nach Köln kommen würdest. Also ich lese das jetzt vor, weil jetzt ist jetzt nichts Geheimes, glaube ich. Nichts, was wir so auch erzählen würden. Aber, und jetzt kommt der Satz wirklich, der mir solche Freude gemacht hat, der mich so berührt hat. Es wäre schön, wenn du nach Köln kommen könntest, aber bitte bedenke, dass wir hier sehr streng sind wegen Corona. Das ist so schön. Und dann noch so ein paar Sachen. Also, das war für mich ein so zauberhafter Moment,
schön,
als ich diesen Brief in den Händen gehalten habe und dann dämmerte es so langsam, weil es ist 3 Jahre her.
Ja.
Es ist echt eine lange Zeit.
Mhm.
Vielleicht sogar ein bisschen. Das ist schon, ich glaube, das war März oder so. Ich kann das nicht so hundertprozentig entziffern.
Habe ich kein Datum oben rechts hingeschrieben?
Ja, das ist genau das ist der 26. und dann steht da eigentlich eine 2. Aber der 26.2. kann es noch nicht sein, Moment mal, wir hatten Corona 20.
2020 ging es los.
Und dann war das 26. Februar. Es sind also 3,5 Jahre her.
Wahnsinn.
Okay, so. Also das hat mir doch mal eine solche Freude gemacht.
Oh,
ich fand dich sensationell. Erzähl mal, was bringst du denn noch mit jetzt hier?
Ich bringe dir mit.
Ja.
Wahrscheinlich mache ich dir jetzt eine große Freude. Ich bringe dir mit Nachrichten von Susanne Daubner. Liebst du Susanne Daubner?
Also jetzt nicht besonders, aber...
Ah, ich hatte gedacht, dass du zu denen gehörst, die sie lieben.
Ach so, na, aber ich habe nichts gegen Susanne
Daubner. Ist eine Tagesschausprecherin?
Ja, die quasi alles moderiert. Die moderiert alles weg.
Und
also die sieht man ja so oft wie keine andere.
Wer jetzt nicht sofort was mit dem Namen anfangen kann bei den Lieblingen, das ist die Frau, die man so gerne manchmal aus der Rolle fallen sieht. Die muss manchmal lachen, wenn im Hintergrund zum Beispiel der Putzdienst durchs Bild läuft. Da hatte sie mal so einen lustigen Moment. Versprecher sind lustig. Und sie liest das Jugendwort des Jahres meistens vor. Und das macht sie so trocken und schön. Und ich habe die wahnsinnig gern. Ich kenne die nicht, bin ihr noch nie begegnet. Aber ich mag das, was ich von ihr gehört und gesehen habe. Die ist aus der DDR geflohen. Relativ knapp vor Mauerfall. Und hat in einer Talkshow erzählt, dass sie unbedingt Tänzerin werden wollte, Balletttänzerin, aber dass sie wahrscheinlich zu groß war. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Die musste da vor Leuten hin und her gehen und das war eisenhart. Die wurde einfach aussortiert. Die durfte nicht Tänzerin werden. Aber sie sagt, bis heute hat sie Choreografien im Kopf, wenn sie Musik hört. Und sie könnte sich, sie macht nichts lieber, als übers Tanzen nachzudenken. Und so wurde sie nicht Balletttänzerin, sondern sie entschied sich fürs Schwimmen. Und sie sagt, sie hat in der damaligen DDR spät genug angefangen mit dem Schwimmen, nämlich mit 11, um diesem Drill zu entkommen, weil sie sagt, ich musste keinen Leistungssport machen und das war mein Glück. Oh, schweres Wort. Ich musste keinen Leistungssport machen und das war mein Glück. Ich wurde also nicht gedopt. Wer keinen Leistungssport gemacht hat, den ließ man in Ruhe, ja? Und sie war also eine gute Schwimmerin. Und sie hat eine Lebenslektion gelernt, viele vermutlich, aber sie spricht von dieser einen Lebenslektion, dass man manchmal Dinge tut und erst spät versteht, warum das gut war und wichtig und richtig. Sie war also eine gute Schwimmerin. Sprung in das Jahr 1989. Sie möchte fliehen, sie hält es nicht mehr aus, sie möchte wirklich frei sein und sie schwimmt. Sie flieht schwimmend.
Nein, das wusste ich nicht. Das
Wetter war aber nicht gut und ihr Fluchthelfer war auch ein Leistungsschwimmer. Die waren 7 oder 8 Stunden im Wasser. Und es war dunkel und es gab eine extrem starke Strömung und sie wussten nicht, wo sie sind. Und sie sind dann an der ungarischen Seite raus. Da war es aber so dunkel und durch das Unwetter wurde da nicht aufgepasst an den Grenzübergängen. So stelle ich mir das jetzt vor. Und dann sind sie über die Brücke nach Jugoslawien. Oh. Und das heißt, heute weiß sie, dass sie als kleines Kind schwimmen gelernt hat und so gut schwimmen konnte, das hat ihr im Grunde das Leben gerettet. Denn sie sagt, die Strömung sei so stark gewesen, diese vielen Stunden im Wasser, die hätte man nicht überstehen können, wenn man nicht gut schwimmt. So, und diese Susanne Daubner, deren Stimme wir vielleicht alle ein bisschen im Ohr haben, wenn wir die Augen schließen und an sie denken und an dieses schöne...
Ist relativ tief, ne?
Ja,
relativ tief
an dieses schöne Gesicht auch denken, an diese schönen dunklen Haare. Und so, ich mag auch ihr Gesicht so gern. Übrigens, die ist auf der Straße angequatscht worden, als junge Frau. Und hat aber schon einen Job gehabt und sie wurde am Alexanderplatz angesprochen. Hallo, wir haben Sie eben reden hören, hätten Sie nicht Lust? Dann sie, nee, pff, lass mich doch nicht verarschen. Nee, ich habe gerade Mittagspause, ich muss zurück ins Büro. Und ihre Freundin oder so hat dann wohl gesagt, ey, sag mal, bist du doof? Ruf doch da mal an. Und dann hat sie eine, bei uns hieß das damals immer Probemoderation, ne?
Probemoderation verstehe, haben wir davon gehabt.
Und sie hat eine, ich habe mir das extra aufgeschrieben, sie hat eine... Mikrofon, Alex angesprochen vorne, weiß ich nicht, eine Mikrofonprobe gemacht ist dann genommen worden und hat beim Jugendsender DT64 gearbeitet.
Nein, die war auch bei DT64.
Wieso, wer denn noch?
Nein, das nicht, aber man kennt diesen Sender, ne? Die haben auch relativ coole Musik gespielt. Ja. Damals, das war ein ganz guter Jugendsender im Osten.
Genau.
Und da war sie auch dabei als DJ.
Richtig, und so hat sie dann als Moderatorin Karriere gemacht und hat eine Ausbildung gemacht und dann kam ja auch die Flucht. So, Susanne Daubner hat sich auf ein Experiment eingelassen und dessen konnte ich mich vergewissern jetzt, als ich in München war. Im Haus der Kunst läuft gerade frisch eine, ich kann gar nicht mal Ausstellung sagen, eine Show, die heißt Voices, in den großen Räumen. Von Philippe Pareno. Der sagt, was er macht, ist Shows machen, Exhibitions machen. So wie er das macht, sagt er, it's like making a film without a camera. Also der möchte Bilder in uns hervorrufen, indem er Angebote macht. In der Wüste von Tabernas, das ist in Spanien, das ist eine wüstenartige Landschaft in Almeria in Spanien, hat er mit vielen, vielen Mitarbeitenden eine riesige Fläche im Grunde zugetackert mit Kabeln und mit Aufnahmegeräten, hat Kabel verlegt für Kameras, für Mikrofone, für Sensoren. Diese Sensoren messen Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte, messen Licht. Und all diese Infos werden in einen Superrechner gespeist. Und dieser Superrechner ist verbunden wiederum mit einem Äquivalent in München im Haus der Kunst. Und dort werden in den verschiedenen Räumen verschiedene Lichtkörper werden mit den Informationen getriggert und bewegen sich. Es hängen Lautsprecher in dem einen Raum an der Decke. Da habe ich lange gelegen auf dem Rücken und habe gedacht, wo kommen jetzt überall noch die Geräusche her und die Geräusche? Und in einem Raum wird die Temperatur auch hergestellt, die genau dann zu dem Zeitpunkt in jener Wüste herrscht. Und jetzt kommen wir zu Susanne Daubner. Susanne Daubner hat sich darauf eingelassen, das ist eine Tagesschau-Uschi, verstehst du? Wo man denken würde, super Spießo. Die hat sich darauf eingelassen, Texte einzulesen. Und mit Hilfe einer KI werden diese Texte modifiziert. Und die Texte werden in Fragmenten, in kleinen Fetzen rausgehauen, in verschiedenen Lautstärken, je nachdem, was in den Räumen im Haus der Kunst passiert. Es gibt dort TänzerInnen und SchauspielerInnen oder ich sage mal PerformancekünstlerInnen, jeweils zwei oder manchmal sind es auch vier. Und da kommt gleich meine lustige Geschichte. Ich bin angesprochen worden von einem von diesen. Das will ich dir mal sagen, das habe ich mal ordentlich vergeigt. Und dann kommt einer, den ich zuvor gesehen hatte, wie er auf so eine Lampe eingeflüstert hat, kommt zu mir und sagt, hallo, ich bin der Thomas. Und wer bist du? Und ich sage, ich bin Anke. Ah, Anja, hast du eine Frage? Und ich so, oh scheiße, ich habe zu undeutlich gesprochen. Moment,
war der Besucher oder gehörte
der zum? Nein, der gehörte zum Team. Hallo, ich bin der Thomas. Wer bist du? Und wie gesagt, ich nannte meinen Namen. Ich sagte Anke, sagt er. Anja, hast du eine Frage? Und dann sage ich, Anke. Fühlte mich schon so wahnsinnig unhöflich.
Du hast sogar darauf bestanden.
Ich mache die ganze Performance kaputt. Und hast du eine Frage? Und da merkte ich auch wieder, was ich für ein verkopfter Mensch bin manchmal. Und habe überlegt, was kann ich jetzt fragen? Man soll dann einfach eine Frage stellen. Man soll einfach sagen, wann ist Frieden oder was ist Liebe oder irgendwas. Dann nimmt nämlich Susanne Daubner das irgendwie auf oder die KI, die nimmt das auch mit auf. Die haben nämlich kleine Mikrofone, die Leute, die da rumlaufen und mit uns AusstellungsbesucherInnen sprechen. Ja. Und die nehmen das auf und damit passiert dann was. Damit wird was gemacht. Unglaublich. Und ich habe es einfach versemmelt, weil ich so überlegt habe, ja, also ich bin gerade hier in München für ein paar Tage und da frage ich mich, da war der schon gelangweilt, da ist er schon eingeschlafen im Stehen neben mir. Der wollte einfach nur eine Frage von mir haben. Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde gern wissen, wie funktioniert eigentlich, bitte keine technischen Fragen, Anja. Anke, bitte keine technischen Fragen, wo ich auch merkte, oh, ich mache die ganze Performance gerade kaputt, denn die haben von Tino Segal eine klare Aufgabe bekommen und von Philipp Pareno, ich sag's immer falsch rum, Pareno, die haben die Aufgabe bekommen, eine ganz bestimmte Sprache zu sprechen, ein bestimmtes Idiom zu haben, nur zu sagen, hast du eine Frage? Und dann wegzugehen und die Frage weiterzugeben an die KI. Aber ich habe es versemmelt. Also von mir kam nichts Brauchbares. Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht noch in die Ausstellung zu gehen. Und wenn du angesprochen wirst.
Ja, was sage ich dann?
Wenn man dich, dann sagst du, dann stellst du eine.
Was ist Liebe? Was ist Liebe in Zeiten des Wahnsinns?
Zum Beispiel, sowas fällt mir natürlich nie ein, wenn es mal gebraucht wird. Genau diese Frage wäre gut gewesen.
What is love?
What is love?
Baby, don't hurt me.
Ach, da bist du. Ich bin
bei. Don't hurt me no more. Wo warst du?
What is love? Thomas Dolby. Anyway, ja. Does anybody love anybody?
Genau, das ist die
anyway?
Zeit von Band Aid dann auch.
Ach, und da schließt sich ja der Kreis zum Sebi.
Howard Jones.
Nein, doch. Ach, habe ich Thomas Dolby gesagt? Howard Jones, du hast recht, nicht Thomas Dolby.
Thomas Dolby hatte diesen
blinded
mega...
me with science. Beep, roop, roop. He blinded him with science. Nein, du hast recht. Dolby. Das war natürlich, das war Howard Jones. Du hast recht, What is Love? Und du meintest, Baby, Don't Hurt Me.
Nee.
What is love? Baby, don't hurt me.
Ach so,
me.
Baby, don't hurt me, ja.
What von is wem love? Ist das?
What is Hathaway, glaube ich.
Ach, von Hathaway, von der Rezeption im Hotel.
Heißt der so?
Nein, der stand an der Rezeption neben mir und sagte, hallo Anke. Und ich guckte ihn an und denke, wer ist denn das? So ein großer, imposanter, schöner Mann. Und ich kannte ihn aber gar nicht.
Der kam aus Heidelberg, glaube ich, ne? Hathaway.
Ich bin's! Hathaway! Hey! Ja, scheiße. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ist aber auch schon lange her.
Hast du ja wieder was Gutes erlebt, du?
Susanne Daubner.
Du läufst immer rein in solche Installationen. Weißt du, letztes Mal in Berlin musstest du dich auf den Stuhl setzen und dann den Domino Day.
Das war hier in Köln im Columba.
Ach, das war in Köln. Mhm. Und ich dachte, das sei direkt in Berlin am Pariser Platz gewesen.
Führst du ein Doppelleben und machst einen Podcast noch mit einer anderen Freundin, von der du behauptest, sie sei deine Beste?
Nein, aber du erinnerst dich die Diskussion Pariser Platz. Und da warst du doch auch in einem Museum in Berlin am Brandenburger Tor.
Nein, du meinst HDK. Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt bestimmt.
Also ich dachte, da wäre das gewesen, in Berlin.
Nein, der Mann, in dessen Installation ich war, hier in Köln, der Mann, der das gebaut und geklöppelt hat, der ist der Chef von der Akademie der Künste, von der
alles
ADK.
Alles klar, Akademie der Künste, natürlich, genau.
Und ADK,
ich dachte, da sei das gewesen,
die Ausstellung. Oh, dann habe ich schlecht erklärt. Okay, hab ich
nein, vielleicht habe ich ja auch einfach das verwechselt. Ist jetzt
nein,
auch schon wieder ein paar
ich schmeiße
Tage
mich
her
in den Staub und ich verfluche den Tag meiner Geburt und ich entschuldige mich im Namen meiner Eltern.
Ich verfluche den Tag meiner Geduld. Das ist eine witzige Sache.
Oh, es ist doch schon spät. Ich merke, dass ich nicht mehr klare Sätze formulieren kann.
Ja. Hör ich um mich herum die ganze Zeit, dass Menschen sagen, ich habe Wortfindungsstörungen. Mit wem auch immer ich spreche, das sind junge Leute, das sind ältere Leute, alle behaupten, sie hätten Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden.
Das habe ich nicht behauptet.
Mehr als früher.
Ich bin übermüdet.
Bei dir ist es Müdigkeit.
Ich habe seit Jahren nicht geschlafen. Nee. Ich habe keine Wortfindungsstörungen.
Ja, ich habe seit Hannover nichts getrunken.
Oh, Chris, ich habe noch gedacht, Alter, ist der denn jetzt auch gewappnet für die Reise? Kriegt er das alles hin? Da habe ich mir direkt wieder Sorgen gemacht. Dann bist du mit einem Bus gefahren. Es fährt ein Bus nach nirgendwo. Da musste ich auch vorhin dran denken, als du nochmal erzähltest, dass der Busfahrer dir gar nicht helfen konnte, als du fragtest, fahren Sie zum Büdeli-Büdeli-Platz?
Ja.
Und er hat nicht geantwortet, sondern nur nach vorne gezeigt.
Ja, das
mitten
war so
in der Nacht.
Lustig. Mitten in der Nacht. Ich musste noch einen der letzten Busse erwischen, die dann in München Richtung irgendwo Nymphenburg da die Richtung ging. Und das Problem war, der Bus, den ich wollte, und es war eine Station, da war ich noch nie gewesen und es ist dunkel, es ist nachts und da ist das Schild und da steht eigentlich mein richtiger Bus drauf und dann sehe ich aber den Bus und der hat aber was anderes stehen. Und ich bin dann trotzdem eingestiegen und dann war aber genau das, wo ich hin wollte, alles hellgrau und das andere dunkelgrau. Und ich sage, fährt der zum Gerlachweg? Und dann sagten die, ja, ich glaube, ja. Ich sage, ja, aber hier steht, dass er da nicht hinfährt. Hier steht die andere Richtung. Mhm. Dann gehe ich zum Busfahrer. Fahren Sie zum Gerlachweg. Und der sprach gar kein Deutsch und zeigte nur nach vorne. Ich fahre nach vorne. Alles klar. Okay, musste ich mir die Info dann woanders holen.
Okay.
Und es stellte sich heraus, es war der richtige Bus. Mhm. Aber sowohl die Anzeige aller Stationen war falsch, als auch die Anzeige, wo immer direkt auf dem Bildschirm die allernächste Station angezeigt wird, auch die war eingefroren. Also es funktionierte nichts.
Aber wofür hast du denn dieses vermaledeite Handy? Da steht doch drauf, da bist du jetzt und in die Richtung fährst du gerade.
Genau, und deswegen konnte ich auch sofort auf dem Smartphone sehen, wir fahren genau die Strecke, die ich möchte.
Herrlich.
Okay, gut. So, und wie auch immer wir drauf gekommen waren.
Ich war mit dem Fahrrad auch in München unterwegs. Das Hotel hat Fahrräder verliehen, was super war. Wir sind also die Leopoldstraße rauf und runter gebrettert, von Schwabing immer dann zur Stadt und ins Theater und ins Museum. Es war herrlichst. Aber hier, deine Freundin hatte einfach eine Hose mit Schlag an und das erste Mal seit gefühlt 100 Jahren ist eine Hose mir in der Kette hängen geblieben und ich habe mich fast richtig flach hingelegt.
Oh, das kann übel ausgehen.
Ja, und es war richtig knapp. Und hinter mir waren ja auch Familienmitglieder auf Fahrrädern und die wären fast auch in mich reingebrettert. Und dann kommt noch die ganz große Schimpfe, ich hatte keinen Helm auf dem Kopf.
Und dazu kann ich dir nur sagen, sei froh, dass du nicht dem Jogger begegnet bist, der neulich in Berlin eine ausländische Bürgerin so fertig gemacht hat, weil sie ja versehentlich über die Straße gegangen ist. This is Germany. You cannot do what you want.
Wo kommt das denn her? Von Stopp, jetzt rede ich?
Halt, stopp, jetzt rede ich. Psycho-Andreas, wie er genannt wird im Netz. Halt, stopp. Nee, das war ja diese Joggerin, die, ich wäre da auch rübergegangen, weil da waren ja so Poller, da konnten keine Autos fahren.
Ja.
Sie musste also nur auf passierende Fahrräder achten.
Ja.
Und sie ist dann einfach rübergegangen und er kam so joggend an. Höll, 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 hatte er so nachgerufen. Und dann ist er ihr später dann hinterhergelaufen, als wir Grün hatten.
Aber du hast die Frau doch geschützt. Du bist doch
ja, ich habe sie dann geschützt. Ich habe ihm gesagt, ey, jetzt bleiben Sie mal ruhig. We are not all like him. Aber alleine dieser Satz, this is Germany. Er ist direkt zu ihr hin. This is Germany. You cannot do what you want. Den Satz ist so lustig. This is Germany. You cannot do what you want. Ja. Ohne Helm fahren? Nee. This is Germany.
Ja, you cannot do what you want. Hast ja völlig recht. Aber dann ja, hätte
Helm,
ich den...
Helm ist tatsächlich... Ich bin ganz lange ohne Helm gefahren. Aber mache ich nicht mehr. Ist nichts passiert, also alles cool. Aber ich weiß, man muss einen Helm haben. Und es gibt schöne Helme.
Ja.
Zum Schluss vielleicht nochmal. Hast du dein 13 Gedichte da? Hast du noch irgendetwas, was du uns daraus empfehlen kannst? Weißt du warum? Weil ich finde, dieses ist ein super schönes, kleines, unaufwendiges Weihnachtsgeschenk, was jeder, der uns jetzt bis meinetwegen Heiligabend hört, noch besorgen könnte, weil quasi an, glaube ich, allen Bahnhofsbuchhandlungen oder an den meisten dieses Heft verfügbar ist.
Ja, du hast recht.
Und da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht können wir das einmal nochmal
Ja, aber
abfeiern.
ich hatte zuletzt ja was vorgelesen von Heinrich Heine. Jetzt könntest du ja.
Heine. Ich hatte ja neulich diese krasse Ballade. Und es haben einige Lieblinge haben geschrieben, dass sie neben dieser Ballade, die sie kannten, Ein Boot ist noch Buten, dass sie quasi noch diese andere Lieblingsballade haben. Und das haben, glaube ich, 2 oder 3 Lieblinge geschrieben. Und diese andere Ballade ist auch hier drin.
Oh no.
Und das ist ja ganz witzig.
Von
wem?
Die
ist von Otto Ernst.
Da konnte sie auch nicht entscheiden, wie er heißt.
Und heißt Nies Randers. Das ist auch wieder so eine spannende Geschichte.
Erzähl.
Okay, pass auf. Also das ist, Otto Ernst, Nies Randers. So. Krachen und Heulen und berstende Nacht. Dunkel und Flammen in rasender Jagd. Ein Schrei durch die Brandung. Und brennt der Himmel, so sieht man's gut. Ein Wrack auf der Sandbank, noch wiegt es die Flut, gleich holt sich's der Abgrund. Nies Randers lugt und ohne Hast spricht er, da hängt noch ein Mann im Mast, wir müssen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter, du steigst mir nicht ein, dich will ich behalten, du bliebst mir allein, ich will's, deine Mutter. Dein Vater ging unter und Momme, mein Sohn, 3 Jahre verschollen ist Uwe schon, mein Uwe, mein Uwe. Nies tritt auf die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist nach dem Wrack und spricht Gemach und seine Mutter? Nun springt er ins Boot und mit ihm noch 6. Hohes, hartes Friesengewächs, schon sausen die Ruder. Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz. Nun muss es zerschmettern. Nein, es blieb ganz. Wie lange, wie lange? Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer die menschenfressenden Rosse daher. Sie schnauben und schäumen. Wie hechelnde Hast sie zusammenzwingt. Eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen. 3 Wetter zusammen. Nun brennt die Welt. Was da? Ein Boot, das landwärts hält. Sie sind es, sie kommen. Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt, still. Ruft da nicht einer? Er schreit's durch die Hand. Sagt Mutter, es ist Uwe. So, die geht gut aus, die Story.
Oh mein Gott.
Ja, das ist wirklich ganz schön.
Oh mein Gott.
Genau. Also, Menschen, die auch manchmal ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen. In dem Fall wollte die Mutter nicht noch ein Kind verlieren und hat ihn zurückhalten wollen. Aber er hat sich drüber hinweggesetzt und am Ende hat sich's gelohnt. Und dann kam sogar Uwe zurück.
Ganz kurz, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich bin deine Mutter, halt die Klappe.
Dich will ich behalten, du bliebst mir allein.
Und dann sagt sie, ich bin deine Mutter.
Ich will's, deine Mutter.
Ich will's, deine
genau,
Mutter.
Ich will's,
und
deine
dann
Mutter.
Und dann sagt er doch, ja, und was ist mit der Mutter von dem Typen da?
Genau, und dann tritt er auf die Brücke, die Mutter ihm nach, und er zeigt auf das Wrack und spricht Gemach und seine Mutter.
Und seine, das ist ja eine unglaublich gute Stelle. Und seine Mutter, und von ihr kommt ja keine Antwort.
Ja, und dann, weil er nämlich auch gleich ins Boot
abhaut.
Springt.
Und
das finde ich so schön, diesen Ausdruck. Und mit ihm noch 6 hohes, hartes Friesengewächs.
Ja.
Also wirklich so 6 harte Kerle, Friesen, und schon sausen die Ruder.
Kann man sich gut vorstellen. Aus welchem Jahr ist das Gedicht?
Otto Ernst ist 1862 geboren, 1926 in Hamburg gestorben, in Großflottberg.
Und wann hat er das Gedicht geschrieben und unter welchen Umständen? Warum hatte der denn so einen Bezug zur See?
Ja,
das würde mich interessieren.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das so gelesen habe.
Hast du das Buch da nicht vorliegen?
Ja, ich weiß, aber das ist ja ganz schön viel.
Hast du ihn angestrichen, markiert?
Nee, so markiert, aber von dem Begleittext habe ich jetzt gar nichts. Ne?
Überall habe ich alles vollgetackert mit Notizen.
Ja, er hat die also 1901 ist das erschienen in dem Gedichtband Stimmen des Mittags, neue Dichtung.
Guck mal, ist über 100 Jahre alt und ja, ist aktueller denn je.
Er bleibt nah am tatsächlichen Geschehen. Für den Lebensretter wählt er einen neuen Namen. Also, das ist eine echte Geschichte. Zugrunde liegt der Ballade nämlich ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1895.
Glaube ich
nicht. Und da hieß es damals aus Sturmesnot. Und da wird berichtet über die Rettung eines Schiffbrüchigen in Schleswig-Holstein. Und der heißt auch Uwe, der von seinem Bruder in einer lebensgefährlichen Aktion aus einem Wrack zurück an Land geholt wird, wo die Mutter der beiden bangend wartet. Also der Otto hat sich da ganz eng dran gehalten an die ganze Geschichte und hat ihm nur einen Namen gegeben, einen anderen, fiktiven Namen.
Ja.
Nies Randers.
Finde ich gut.
Habe ich auch noch nie gehört, den Namen Nies.
Nies? Nö, wir kennen das nur mit dem L in der Mitte, ne? Wir kennen nur Nils, ja. Nicht?
Ich finde also geil, wie er die Wellen beschreibt, weil man erst denkt, okay, ist es das Friesengewächs, was er mit Rosse bezeichnet? Aber ich glaube, es sind die Wellen gemeint. Die menschenfressenden Rosse, sie schnauben und schäumen, die Wellen.
Aber natürlich.
Die hechelnde Hast sie zusammen zwingt, eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen.
Irre.
Alles diese Pferdebilder, ja. Aber gemeint sind diese Wellen. Und dann auch den Ausdruck finde ich ganz toll, drei Wetter zusammen.
Ja.
Also du hast hier nicht nur ein Wetter, hier hast du drei Wetter zusammen.
Mhm.
Die Welt brennt. Also auch das finde ich ein richtig starkes Gedicht.
Irre gut.
Kannte ich nicht.
Irre gut.
Nies Randers,
du hast aber
super.
Wirklich recht, dass das ein tipptopp Last-Minute-Geschenk ist.
Ja.
Und ganz oft möchte man ja auch dem Gegenüber, dem beschenkten Menschen, nicht den Eindruck geben, man habe sich total in Schulden gestürzt für das Geschenk. Das ist ein Zehner. Kostet das immer noch ein Zehner?
Zehner, ich glaube, genau ein Zehner ist es.
So, immer noch ein Zehner. Und das haben wir doch noch. Den Zehner haben wir noch, einfach als ein Geschenk. Und man fühlt sich nie, wenn man das Geschenk bekommt, glaube ich, fühlt man sich nie genötigt, sofort loszulesen und nächste Woche schon Feedback zu geben und zu sagen, oh, ich habe angefangen zu... Nee, man macht... Man blättert so durch und irgendwo bleibt der Finger drinne und da liest man. Und dann liest man ein Gedicht, kriegt ein bisschen Background-Information, ein bisschen Biografie, Interpretation, danke, weglegen.
Ja. Und es ist auch nur zum Durchblättern mal ganz schön. Es ist farbig, es ist so schön gestaltet. Es sind so tolle Grafiken und Zeichnungen von den AutorInnen. Es ist auch ein bisschen lustig mit Heinz Ehrhardt. Das Thema ist ja mehr von dieser aktuellen Ausgabe. Ja, ich habe es auch meiner Freundin Astrid geschenkt jetzt, als ich bei ihr in München übernachtet habe die Woche. Die hat mit Gedichten gar nichts am Hut.
Hat sie schon reingeschaut?
Nur ganz bisschen, als ich es ihr gegeben habe. Und kann sein, dass sie nie reingucken wird.
Ja.
Vielleicht gefällt ihr das aber doch. Oder möglicherweise ja, möglicherweise nein. Und wenn einem das gar nicht zusagt, dann verschenkt man es weiter. Auch gut. Aber es ist einfach ich finde, es ist das perfekte Geschenk für Weihnachten. So als Kleinigkeit nochmal.
Hast du das eingepackt, das Geschenk?
Schön. Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte es noch an der Bahnhofsbuchhandlung besorgt.
Ich habe nämlich ja immer Einpackpapier. Hätte ich dir einpacken können. Ich habe es immer in meinem Rucksack. Habe ich immer alles
dabei. Mein Zug hatte schon fast eine Stunde Verspätung. Und ich war extrem spät dran.
Oh Mann.
Ich hatte nämlich eine Verabredung zum Abendessen.
Richtig.
In München.
Ich muss dir noch was erzählen, ganz kurz, München.
Oh, ja.
Ich hatte meine Tasche, du kennst ja meine blaue.
Du sagst gar nicht, ich hatte meine Tage.
Nee, das nicht, aber meine Tasche, die hatte ich wohl.
Ja.
Und ich ging in mehrere Geschäfte, weil wir was suchten, was ganz Bestimmtes. Und ich glaube, dreimal in drei Geschäften, als ich reinging, piepste es. Und als ich rausging, piepste es.
Okay.
Und ich hatte aber nichts gestohlen. Und man hatte mir auch nichts in die Tasche geschmissen oder so. Oh. Ich wusste genau, was da alles drin ist. Aber das war ganz schön nervig. Und dann kam aber einer aus meiner kleinen Reisegruppe, kam auf die Idee, jetzt nimm doch mal die Sachen einzeln raus, jetzt stellen wir uns hier an den Eingang und du gibst mir das alles durch diese Schleuse. Und dann gucken wir, wann es piepst. Und dann haben wir rausgefunden, was gepiepst hat. Was meinst du? Ich hatte ein Geschenk. Paula hatte mir ein Geschenk eingepackt. Da dachte ich, oh Gott, so eine kleine Box. dachte ich, oh, ist da vielleicht was drin? Was piepst? Hat die mir was geschenkt, wo vielleicht noch der Aufkleber dran ist vom Preis? Nein, habe ich gedacht, die schenkt mir nichts Gekauftes. Das ist was Besonderes. Aber ich dachte kurz, es könnte das sein. Dann dachte ich, was habe ich denn da? Ich hatte in der Apotheke Tabletten gekauft, ja? Und dann dachte ich, ist da irgendwas dran, was piepen kann?
Und du hast dich auch Corona impfen lassen, als Bill Gates dir damals diesen Chip eingepflanzt hat.
Ah, nein, auch das war es nicht.
Nee, auch das nicht.
Weißt du, was es war?
Was war es?
Es war die Hotelkarte.
Ah.
Die echt? Zimmerkarte. Witzig. Was ist denn da drauf auf der Zimmerkarte, dass die im Drogeriemarkt piepst, im Schuhladen piepst? Was soll das?
Muss man auch erstmal drauf kommen, dass das die Karte ist.
Ja,
und wie hast du es rausgefunden? Wie lange hat es gedauert?
Na, wie gesagt, ja. Wir haben das so alles hin und her. Die eine Tasche, in der nur meine Stofftaschentücher drin sind, die andere Tasche, in der mein Bastelzeug Gott, drin ist, die andere Tasche mit dem, ich habe immer Desinfizier Zeug dabei, dieses Spray und wegen der vielen Bahnfahrten und Toilette, bla, und Handcreme und so. Nix. Alles tippitoppi in Ordnung. Das Geschenk von Paula hin und her gereicht. Nix. Die Karte war's. Aber was ist denn da drinne, sag mal?
Ein magnetischer Streifen, der aufgeladen werden kann. Und zufällig, weiß nicht.
Ist ja, naja, du hast recht, weil da ist ja auch dann die Tür im Hotel, ja, vom Hotelzimmer
aber trotzdem,
geöffnet.
Aber wir
aber
haben
unangenehm.
Auch EC-Karten, die sind ja auch teilweise aufgeladen oder magnetisch, aber...
Und es, wie gesagt, München vor Weihnachtszeit, so viel Rummel rund um den Marienplatz und alle schauen.
Ja.
Und du kommst dir vor wie ein Verbrecher. Das ist richtig schlimm.
Ist super unangenehm.
Deswegen bin ich dann die letzten Male, bevor wir es rausgefunden haben, bin ich immer zur Kasse gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich gehe gleich raus und es wird piepen. Aber ich weiß nicht warum, ich habe nichts gekauft und nichts gestohlen. Und die alle so, ja, es ist schon gut, es ist nicht so interessant für uns. Weißt du so? Die waren relativ überfordert, weil so viel los war und die auch genervt waren.
Ja.
Es war am Abend meistens und das war nicht schön.
Stelle ich auch oft fest im Drogeriemarkt, wenn da irgendeiner rausgeht und es piept, dann gucken sie erst alle da hinterher und drehen sich dann aber auch direkt wieder um. Also es ist nicht so, dass man jemandem hinterherläuft, wenn etwas piept.
Das stimmt.
Was ich vermutet hätte, dafür piept es ja auch.
Ja.
Aber oft gucken sie einfach nur und dann lassen sie es sein. Habe ich mehrfach erlebt.
In meinem Fall standen immer Männer an diesen Piepomaten. Also die wären mir hinterhergelaufen, wenn ich gelaufen wäre.
Okay, krass.
Die sahen auch so aus, als könnten sie gut laufen und schnell.
Alrighty. So, dann hören wir uns alle zur Weihnachtszeit wieder mit ein paar Geschichten der Lieblinge.
Ein bisschen beschaulich.
Weißt du, gell? Die neben dem Kamin dann auch noch die Herzen erwärmen.
Natürlich,
am Donnerstag. Da sind wir wieder zusammen und hören von euch. Unsere Adresse, da könnt ihr uns ja immer erreichen. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com.
Bis dann, Nies.
Bis dann, Uwe.